Herzlich willkommen bei Stronger Than You Podcast. In der heutigen Episode begrüßt Olaf wieder einmal Holger Guck. Es ist der Coach Roundtable. Es geht um Produktneuheiten und ein ausführliches Q&A. Viel Spaß bei einer neuen Episode mit Holger und Olaf. Es folgt Werbung. Ubiquinol Coenzym Q10. Bei Coenzym Q10 handelt es sich um eine körpereigen gebildete Substanz mit vielfältigen Funktionen für den Menschen. In erster Linie ist Q10 in die Energiebereitstellung involviert und findet sich aus diesem Grund auch in etlichen Organen und Geweben wieder. Sehr präsent ist das Coenzym im Herzmuskel. Problematisch bei dieser wichtigen Substanz gestaltet sich die Tatsache, dass die körpereigene Bildung bereits ab dem 20. Lebensjahr wieder abnimmt. Zwar nehmen wir Q10 auch über die Nahrung zu uns, allerdings schwanken die tatsächlich in den Lebensmitteln enthaltenen Mengen stark und sind nicht kalkulierbar. Situationen wie ein erhöhtes Stressaufkommen, ein hoher Grad an körperlicher Aktivität oder aber die Einnahme bestimmter Medikamente können eine Mangelversorgung zudem fördern. Coenzym Q10 tritt als Antioxidant auf und wer einen guten Q10-Status sein eigen nennt, darf sich damit Vorteile für die Herzgesundheit sowie regulatorische Effekte auf den Blutzucker und in der Entzündungssteuerung erhoffen. Es kann vor frühzeitiger Ermüdung bewahren und die Regeneration bei Sportlern positiv beeinflussen. Zur Unterstützung eines guten Coenzym Q10-Status gibt es bei HBN Supplements Ubiquinol. Die aktive Form des Coenzyms ist nachweislich in der Lage, den Q10-Status im Körper zu verbessern. Anwenderinnen und Anwender können so von allen Vorzügen dieser wichtigen Substanz profitieren. Werbung Ende.
Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute als Gast der liebe Holger Guck. Holger, sei gegrüßt am 9. Januar 2023, unsere erste Runde für dieses Jahr.
Ja, hallo zusammen. Montagmorgen um 9:30 Uhr. Wir machen das nicht mit Knoppers, sondern mit Podcast-Aufnahme.
So schaut's aus.
Mal was ganz was anderes. Nee, freue mich wieder hier zu sein und wird mit Sicherheit wieder eine schnucklige, informative Runde.
Ja, wir haben diesmal überdurchschnittlich viele Fragen. Wir haben immer viele, aber es sind überdurchschnittlich viele Fragen. Und deshalb beginne ich mal damit, will mal ganz kurz die Agenda für heute sagen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Zuerst mal eine ganze Reihe von den Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern abarbeiten. Dann ganz, ganz spannend, Produkteinführung unseres neuen Produktes U-Punkt-Punkt. Ja, da wirst du dann dazu wieder ausführlich sprechen können. Und wenn da noch ausreichend Zeit ist, sonst verlegen wir das auf den nächsten Roundtable, kommt dann von unserer Seite auch noch ein kleiner Ausblick auf die Wettkampfsaison. Ja.
Ja.
So, also dann, Holger, ich leg mal los.
Leg mal los.
Wie immer haben wir dieses doch sehr diffizile Thema, was aber offensichtlich ganz, ganz viele interessiert. Einsatz von unerlaubten Substanzen. Und hier haben wir mal zwei relativ allgemeine Fragen, die wir in dieser oder jener Form eventuell schon mal beantwortet haben. Aber wenn die immer wieder kommen und es nicht um Kreatin geht, dann bin ich der Meinung, sollte man sie auch immer unter unterschiedlichen Aspekten erneut beantworten. Und die erste ist, wie weit, das soll ich explizit dich fragen, hat mir gestern die Annika eine Sprachnachricht geschickt. Wie weit kann man deiner Meinung nach, Holger, natural in einem nicht getesteten Verband kommen? Und sie fragt ganz explizit in der Frauenfigurklasse. Finde ich eine gute Frage.
Okay. Ja, gut, das ist natürlich definitiv auch eine Frage, die du auch beantworten musst, Olaf, weil du hast ja auch in der Klasse Athletinnen und hast Erfahrungen. Und also ich sag das, ich denke, dass man das ja schon relativ realistisch beantworten kann. Als Naturalathletin hat man natürlich eingeschränkte Möglichkeiten auf eine gewisse Art und Weise und muss natürlich mit dem, was man Gott gegeben oder von Mama und Papa mitbekommen hat, aus dem muss man natürlich möglichst viel machen. Das Thema, welche Rolle spielt die Genetik und das, was man mitbringt, wird ja immer breit diskutiert. Aber ich glaube, dass es außer Frage steht, dass das schon ein ganz erheblicher Faktor ist. Das heißt, jetzt bei einer Frauenfigurathletin, glaube ich, war es, ne? Wie ist natürlich jetzt ohne dass man das noch weiter optimiert, wie ist die genetische Prädisposition für Muskelaufbau? Wie ist der Körperbau prinzipiell aufgebaut? Wie sieht diese Athletin von Natur aus? Von der Knochenstruktur und von allem so, was man halt so jetzt nicht unbedingt mehr groß ändern kann, ohne jetzt da chirurgisch größer eingreifen zu müssen. Also das sind halt alles so Faktoren, die kann man im Vorfeld schon ein bisschen anpassen. Also da geht's um hormonelle Faktoren, da geht's um strukturelle Faktoren, da geht's mit Sicherheit auch um metabolische Faktoren, und da glaube ich, dass das Päckchen, das man einfach mitbringt für so ein Projekt, da schon ganz entscheidend ist. Und wenn dieses Päckchen zumindest nicht ganz schlecht ist, dann glaube ich, kann man dann weiterführend mit sehr viel Optimierung und sehr guten Planungen und ganz, ganz wichtig im naturalen Bereich auch ausreichend Zeit, die man sich selber mitbringt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, das nochmal zu betonen. Kann man, glaube ich, dann schon einiges erreichen. Und wenn ich sage einiges, dann kann das mit Sicherheit eine gute Platzierung auf so einem Wettkampf sein. Ob man dann an dem Tag X seiner ersten Meisterschaft direkt dann das Glück hat, dass man auf eine Konkurrenz trifft, die schlechter ist als man selber, dass man die Form im ersten Wettkampf auf den Punkt trifft und. Da gibt es ja dann noch ganz viele weitere Faktoren. Das steht auf einem anderen Blatt, aber man wird es auf jeden Fall man kann es auf jeden Fall schaffen, konkurrenzfähig da oben zu stehen, mal mitzumachen, zu gucken, wie man sich platziert und dann weiter an sich arbeiten und dann mit Sicherheit irgendwann auch mal vielleicht eine Top-3-Platzierung schaffen. Aber wie gesagt, da gibt es halt unfassbar viele Faktoren. Und ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt einen guten Coach hat oder jemanden hat, der einen da objektiv bewerten kann, dann kann man da das im Vorfeld schon ein kleines bisschen abstecken. Es ist jetzt nicht so, dass einer einen anschaut und dann sagt, ja, du kannst es packen, du kannst es nicht packen. Aber das kann jetzt schon so sein, dass man mal sagt, man arbeitet mal mit einer Person, der man vertraut, ein paar Monate zusammen und dann guckt einfach mal, wie ist das Potenzial für Muskelaufbau, wie funktioniert das metabolisch, passt da hormonell alles, wie sind die ganzen Gegebenheiten, und dann lässt sich daraus dann, glaube ich, finde ich schon da eine Aussage ableiten, wie weit man es bringen kann. So würde ich das jetzt sagen, immer sehr, sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, es unfassbar viele Faktoren im Wettkampf-Bodybuilding gibt, sowohl im Naturalen als auch im Nicht-Naturalen, die halt immer dann noch dazukommen und wo man jetzt nicht sagen kann, ja, du kannst es schaffen, du kannst die Klasse gewinnen. Das kann man pauschal natürlich nicht sagen, ne?
Also ich würde die Frage mal anhand eines Beispiels einer Athletin beantworten wollen und eingangs aber hier auch mal sagen, dass all das, was ich jetzt ausführe, und ich glaube, Holger, da kann ich auch für dich sprechen, was du gerade ausgeführt hast, das gilt für den Amateurbereich, ne?
Ja, natürlich. Ja,
das gilt für den Amateurbereich, ne? Also, ein ganz konkretes Beispiel. Viele von euch kennen HBN, Brand Ambassadorin, Karis Zach, ja. Die Karis hat bei der internationalen deutschen Meisterschaft die Women's Physik gewonnen, bei der GmbF, und ist 14 Tage später, und jetzt runterbrechen und rechnen, in der Figurklasse bei der NPC regional Dritte geworden. Natural. Und die hat natürlich eine überdurchschnittliche Genetik. Und anhand dessen kann man eben auch ausmachen, dass das exakt so stimmt, wie es der Holger sagt. Eine Top-3-Platzierung ist drin. Vielleicht packt man es auch mal auf einen Pro-Qualifier. Und vielleicht unter Umständen, wenn wirklich alles passt, was der Holger eben geschildert hat, hat man sogar die Chance, dass man sich natural qualifiziert und eine Pro-Card schnappt. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Konkurrenzfähig, wirklich im Sinne von konkurrenzfähig, in der Profiklasse, in der Figurfitness zu sein. natural unmöglich. Ja, also wenn ich mir die Frauen dort angucke, auch wie die dort gewachsen sind, tolle Athleten, schöne Athleten, aber da wird man natural nicht sehr weit nach vorne kommen, wenn man in der Profiklasse beispielsweise bei IFBB oder NPC startet, da ist das sehr, sehr schwierig und man muss wirklich die Unterschiede sehen zwischen einem Regionalwettkampf und einem Pro-Qualifier in dem Bereich. Für die Bikini-Klasse, denke ich, kann man sehr weit kommen. Ja, Bikini-Klasse halte ich sogar, und da denke nicht nur ich so, sondern auch Stefan Kienzel oder Manuel Bauer, die sagen sogar, auch in der Bikini-Klasse kann man Profi-Wettkampf gewinnen. Ja, mhm. Ja, natural. Und alle anderen Klassen, wenn es jetzt um die unterschiedlichen Verbände geht, wir reden immer Unterschied GmbF und dann in einem anderen Verband gestartet, abhängig von der Genetik, ja, kann man natürlich auch gegebenenfalls sehr weit kommen. Es gibt einige Ausnahmeathleten, wie zum Beispiel Patrick Teutsch, der den Pro Qualifier bei der NPC gewonnen hat, die Dennis James Classic, ja, und wir müssen davon ausgehen, dass er natural ist, aber wir haben dann eben auch gesehen, dass er auf seinem ersten Pro-Wettkampf natürlich nicht ganz vorne mit kämpfen konnte, was ja auch vollkommen normal ist, weil einfach da sicherlich selbst in der Classic Physik 10, 15, 20 Kilo Muskulatur fehlen. Ja. Und das sind so Dinge, wo man dann sagen muss, ja, es reizt natürlich den einen oder anderen, auch natural in den anderen Verbänden zu starten, aber ich bin der Meinung, bevor man das macht, sollte man vielleicht mal gucken, was man alles in den Naturalverbänden schaffen kann, weil die haben Wettkämpfe, die haben tolle, die haben großartige Wettkämpfe, wissen wir beide, Holger, ne?
Ja.
Ja, und viele vor allen Dingen mittlerweile, ja. Die, von den Zahlen her sind die weitaus größer und für den Naturalbereich auch stärker besetzt als so mancher IFBB-Wettkampf, ne? Schaut in eine deutsche Meisterschaft bei der GmbF an. Die sucht von der Teilnehmerzahl ihresgleichen. Und man muss ja immer das Niveau jetzt nicht vergleichen mit IFBB, sondern mit dem Verband an sich. Und da ist das schon sehr hoch.
Ja.
Ja. Also ich denke, so kann man die Frage auf alle Fälle beantworten und das mal so stehen lassen, oder?
Ja,
wie siehst du es?
Ja, auch schon. Also auf jeden Fall. Das Wichtigste bei der Selbsteinschätzung ist es, glaube ich, das nicht anhand von Instagram mit sich selber auszumachen, sondern sich wirklich eine Person zu suchen, der man zutraut, dass man von der eine ehrliche, objektive Antwort bekommt, die nicht darauf erpicht ist, sich einen jetzt 3 Monate lang zu coachen und dann wird's doch nichts, sondern eine Person, die einfach mal eine objektive Aussage einem vielleicht einmal trifft. Ich glaube, so kommt man dem Ganzen am nächsten, wenn man einfach jetzt mal wissen möchte, was ist denn bei mir drin, ne? Ist besser, ne? Guck da nicht die Instagram-Pages von den erfolgreichsten Athleten der Welt. Das schlägt vielleicht eher in Demotivation um wie in Motivation.
Ja. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten spannenden Frage, die auch wiederum damit zusammenhängt. Heikel, Holger. Aber ich würde sagen, wir lassen uns mal darauf ein, auch weil ich die schon öfter hier im Podcast gehört habe. Dann ballern wir die gleich mal hier zum Jahresanfang raus. Wie natural ist das Natural-Bodybuilding in Deutschland?
Ja,
die ist gut, ne?
Die ist gut, ja. Die ist gut, die Frage. ja, also wir wissen es. Wir wissen es ja nicht, Olaf. Wir haben keine Glaskugel. Wir sind nicht allwissend. Wir scannen die Athleten nicht, die mitmachen. Wir können das ja alles nur vermuten und können es davon abhängig machen, was wir beide wissen, was tatsächlich für Kontrollen gemacht werden und wie scharf und wie streng das Ganze ist. Und daraus denke ich mal, kann man das einzig und allein sachlich ableiten, oder?
Ja.
Ja, also.
Ich sehe das auch so. Das Thema ist ja in dem Bereich vor allen Dingen. Solange wie jemand nicht positiv getestet wird, muss einfach die Unschuldsvermutung gelten. Das ist unser Rechtssystem. Und ich finde das eigentlich auch in Ordnung. Ja, ich meine, man kann Zweifel haben, man kann gegebenenfalls Zweifel äußern. Wir nehmen mal den Athleten, über den ich eben gesprochen habe, Patrick Teutsch, keiner wird so viel getestet wie er. Ja. Ja, also.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja, ja. Und da muss man einfach dann auch wirklich ganz fair sein und davon ausgehen und muss auch mal dazu sagen, jetzt wie bei jemanden wie ihm oder vielleicht auch Daniel Kubik, jetzt diese Seriensieger, die wie ich mal nehme, schaut sie euch mal live an. Die sehen live toll aus, tolle Athleten, richtig schön anzuschauen. Aber wenn man sie dann live sieht, dann ist das alles nicht mehr so brachial wie bei dem einen oder anderen schönen Bild mit wunderbarem Licht und so weiter von der Bühne. Das ist ja bewusst auf der Bühne für alle so inszeniert. Die sehen Weltklasse aus, ja, das sollte es nicht schmälern. Aber es wirkt einfach nochmal anders. Ich habe speziell bei der Weltmeisterschaft stand der Daniel neben mir, weil wir unmittelbar hintereinander auf die Bühne gegangen sind. Und der blockt natürlich brutal auf, wenn der hochgeht. Aber das nichtsdestotrotz sieht das alles noch normal aus. Ja, und ich meine, der Patrick Teutsch, der sicherlich am oberen genetischen Limit mit diesem berühmten FFMMI, da war auch eine Frage hier noch mit dabei, wie aussagekräftig der nun wirklich ist, fährt, auch da muss man davon ausgehen. Ja, also aussagekräftig FFMMI, meiner Meinung nach, ist das so, ich stecke mir kurz den Daumen in den Mund und sage, na Pi mal Daumen, weißt? Ne? Sagt auch nicht alles, oder, Holger?
Ja, also ist auf jeden Fall eine Bezugsgröße, ist aber dann halt auch eine Frage, soweit ich das weiß, der Fat-Free-Mass-Index wird ja da musst du ja den tatsächlichen Körperfettgehalt der Person wissen, glaube ich, oder wie war das?
Ja, genau. Ja, du musst den Körperfettgehalt musst du messen.
Genau,
ja.
Also wie wird denn der gemessen? Also man kann ja faktisch heute nur mit einer Möglichkeit den Körperfettgehalt ganz genau von einem Menschen bestimmen und das ist das Leichenwiegen. Das heißt, wenn der noch lebt, dann hast du halt weder mit einem DEXA-Scan bei einem Athleten am Wettkampftag noch mit einer Körperfettwaage oder wie auch immer und vielleicht auch nicht mit dem Kaliber, weil du da vielleicht nicht alle Stellen passend beisammen hast, hast du ja eigentlich gar nicht die Möglichkeit, den Athleten wirklich exakt den Körperfettgehalt zu bestimmen. Somit hast du ja schon mal einen Faktor, einen wackeligen Faktor in dieser ganzen Rechnung drin. Das ist ein Richtwert, ein Annäherungswert, aber ich habe jetzt auch schon Athleten erlebt, die definitiv natural waren und die an dieser Grenze nach angenommenem Körperfettgehalt rangekommen sind, wo man halt sicher war, ja, dass da halt nichts irgendwie im Spiel ist. Also das ist mit Sicherheit, das ist wie so oft, wenn irgendwas errechnet wird über irgendwelche Formeln, dann sind das nur irgendwelche Annäherungswerte, aber so richtig allgemeingültig ist das mit Sicherheit nicht, ne?
Also sehe ich auch so und vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, hin und wieder wird bei GmbF, wenn die Leute dann kommen, mal der FFMMI dann errechnet und es wird gemessen, aber grundsätzlich gehen sie davon aus, ist grundsätzlich, ja, musst du wissen, Holger, ja. Gehen sie dort beim Wiegen und Messen davon aus, Körpergröße und Gewicht eben wiegen und messen, gehen sie davon aus, dass der Athlet 5% Körperfett hat. Wir beide wissen, dass die wenigsten haben.
Das meine ich ja. Ja.
Dürfen wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie viel ich hatte beim
letzten klar, Weltkampf. Darfst du das sagen.
Ja, waren es knapp 6. Ja. Ne? Waren es knapp 6. Ne? Ja. Also 5 ist ja ein Träumchen. Ja. Jede, du weißt, gell, Holger, jedes Zehntel, was wir da noch rausholen, das kostet Kraft ohne Ende. Ja. Und das dann noch zu machen. Also meine Antwort aufs Natural, auf die Frage, wie natural Bodybuilding in Deutschland ist eben so simpel wie präzise. Ja, solange wie der Athlet nicht positiv getestet wird, ist er natural. Und deshalb ist es davon auszugehen, dass wir einen relativ sauberen Sport haben. Hin und wieder wird mal einer erwischt, aber eher nicht im Wettkampf, sondern wenn out of season getestet wird oder Leute eben dann die Trainingskontrolle verweigern. Und ansonsten ist wirklich davon auszugehen, man muss auch sich immer überlegen, wir haben das mal auch anhand der Daten von der Hall of Shame, die da der Weltverband hat, die sagt ja mit Sicherheit was, ne? Und Hall of Shame, kurze Erklärung, also wo positiv getestete Athleten oder die verweigern, dann gelistet werden und gesperrt sind. gemessen an der Gesamtzahl der Starter ist das weniger als 1%.
Mhm.
Also er ist ziemlich natural, der Naturalsport in Deutschland.
Ja, ja. Also müsste man, kann man jetzt wieder sagen, wäre das höher, wenn mehr getestet werden würde? Also das ist halt auch wieder so eine Sache, ne?
Ja.
Also ich glaube, prinzipiell ist es so, ist so meine Erfahrung, dass es, glaube ich, schon bei vielen Naturalsportlern, die sich als natural bezeichnen, inzwischen nicht mehr so einen harten Ehrenkodex gibt, wie es den früher mal gab. Ich betreue ja jetzt seit neuestem wirklich sehr viele ältere Athleten. Wir sind ja, Olaf ist ja auch mit dabei, in der Master-Elite mit dabei. Und da ist halt wirklich das Ganze schon, da hat das Ganze auch schon mit einen, logischerweise einen gesundheitlichen Stellenwert, da wird das Ganze noch mit Bedacht gemacht, da hält man sich nicht mehr für Superman, da weiß man um seine Gebrechen und um die Risiken und so weiter. Und das ist aber halt etwas, das in den jüngeren Jahren überhaupt nicht im Vordergrund steht. Und das führt halt dazu, dass die Bereitschaft und das ja logischerweise vorhandene Interesse für dieses Thema, was wir ja immer wieder sehen, auch über die ganzen Fragen, die immer wieder kommen, dass das bei den jüngeren Athleten halt schon größer ist. Und wenn die dann an den Falschen geraten, der es dann auch nicht so hat, so ganz genau nimmt mit dem Ehrenkodex, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass man das eine oder andere dann doch vielleicht mal ausprobiert und doch mal reinschummelt und hofft, dass man nicht getestet wird und so weiter. Also ich sehe das, also die Frage kann man die nicht beantworten. Ich glaube, so wie du das sagst, Olaf, mit der Unschuldsvermutung, ich glaube, das muss man einfach so stehen lassen, aber ich glaube, auch, dass ein gewisser Prozentsatz auch im deutschen Natural Bodybuilding trotzdem mit irgendwelchen Substanzen hantiert. Das ist aber nur ein Glauben und nicht ein Wissen. Und mehr, glaube ich, kann man dazu gar nicht sagen.
Nee. Und ich möchte mal noch eine Anmerkung machen und da überlasse ich jetzt jedem Hörer, jeder Hörerin die Interpretation des Subtextes dazwischen, zwischen den Zeilen. Training und Ernährung haben sich nicht so extrem verändert. Ja?
Ja.
Also das lasse ich jetzt mal so stehen. So, jetzt kommen wir wieder etwas direkter zu dem Thema Substanzendoping, aber auch die Frage finde ich interessant und wichtig. Und hier wird gefragt, sollte man regelmäßig bei der Einnahme von Steroiden seine Herzgesundheit überprüfen lassen? Weil ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, das war ein längerer Text, den ich da bekommen habe. Da schrieb mir ein Hörer ganz speziell, der auch wohl verwendet hatte, dass er eben von diesen verschiedenen Möglichkeiten auch an Herzerkrankungen gehört hat. Und er ist jetzt gesund, deswegen fragt er nicht, aber sollte man das regelmäßig untersuchen lassen, weil wohl auch bei der Verwendung speziell von Testosteron, so schrieb er, diese Probleme auftreten können. Ich habe das auch mal gelesen, habe im Übrigen auch hierüber über diese Frage mit der einen Klientin von mir gesprochen, mit der Dr. Christine Kammler, mit der wir auch für Lifestyle Kitchen schon eine Folge aufgenommen haben, die ist Herzchirurgin. Aber ich überlasse erstmal dir da den Part, Holger.
Ja, das kann ich sogar relativ gut beantworten, weil ich dazu im Flugzeug auf der Rückreise von Las Vegas einen richtig guten Artikel gelesen habe mit sehr viel Literatur dazu. Also das Thema Herzfunktion und Herzgesundheit im Zusammenhang mit Steroidmissbrauch ist auf jeden Fall ein Thema, ist auf jeden Fall das Schlimmste, was einem passieren kann, und ist auf jeden Fall auch nicht abwegig. Jetzt gibt's aber halt ein paar Geschichten, die man da halt wissen muss. Was passieren kann, ist die sogenannte linksventrikuläre Hypertrophie. Das ist ein ungleiches Wachstum der Dicke der Muskeln in den jeweiligen Herzkammern, darum auch linksventrikulär. Und das sorgt kann für Herzrhythmusstörungen sorgen und für, ja, und dann halt einfach das kardiovaskuläre Risiko, das Herzinfarktrisiko und so weiter und so fort tatsächlich maßgeblich erhöhen. Also das ist alles Fakt. Jetzt ist aber halt die Frage, zum einen, wann tritt das auf, und zum anderen, ist das reversibel. Reversibel bedeutet, wenn ich wieder aufhöre, geht das wieder zurück. Die Frage 1, wann tritt das auf, wird in der Literatur so beantwortet, dass man sagt, dass man den Faktor Dosierung hat. Das heißt, je höher ich reingehe mit Steroiden, desto wahrscheinlicher ist, dass das auftritt. Und der zweite Faktor Zeit bedeutet, je länger ich verwende, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir auftritt. Es gibt keine Literatur, wo jetzt schlüssig daraus hervorgehen würde, dass von einem Testosteron-Enanthat jetzt ein höheres Risiko ausgeht wie von einem Boldenon oder von einem DK, Durabolin oder sonst irgendwas. Sowas gibt es faktisch nicht. Zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Also gibt es nur diese, wie hoch ist die Dosis und wie lange nehme ich das? Und je höher das ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sowas ausbilde. Es ist aber tatsächlich so, dass das in vielen Fällen auch wieder reversibel ist. Also das kann auch wieder sich zurückbilden. Aber solange ich verwende und wenn ich weiß, ich bin schon mit einer guten Menge drin, dann sollte ich auf jeden Fall definitiv, und das ist auch die Frage gewesen, sollte ich auf jeden Fall definitiv meine Herzgesundheit in puncto dieser linksventrikulären Hypertrophie auf jeden Fall testen lassen. Das kann man ganz genau so bestimmen. Ich kenne auch ein paar Sportler, die das regelmäßig machen, die das auch schon bei sich festgestellt haben und die auch festgestellt haben, dass wenn sie wieder reduzieren oder rausgehen, dass das wieder zurückgehen kann. Aber das ist natürlich alles, wie immer bei diesem Thema Steroide, mit einer hohen Individualität verbunden. Das heißt, weil es beim einen so ist, muss es nicht beim anderen so sein. Weil es beim einen stark ausgeprägt ist, muss es nicht beim anderen so sein. Also kann man sich da nicht auf irgendwelche Vergleichsdaten oder auf Infos aus Foren oder aus Infos von anderen Athleten verlassen, sondern das muss man immer für sich selber bestimmen. Und das ist auf jeden Fall definitiv anzuraten, weil das kann wirklich richtig in die Hose gehen.
Also das ist auch etwas, was ich wiedergeben möchte von meinem Kontakt, von meiner lieben Klientin, der Frau Dr. Kammler, die hier im Klinikum in Großhadern Herzchirurgin ist, regelmäßig transplantiert und auch schon Fälle von Transplantationen nach Steroidmissbrauch auch hatte, nach massiven 2 Stück hat sie gehabt in den Jahren. Und sie sagt halt, so etwas muss einfach nicht sein. Ne? Ja. Und sie meint eben auch, natürlich, wer etwas nimmt und lange nimmt, der kann so viel kontrollieren, wie er will. Ne? Wenn er es nicht absetzt, wird dieses Risiko sich immer mehr erhöhen. Auch sie hat das bestätigt, was du sagst. Es gibt nicht gleichermaßen eine Neigung dazu. Ne? Mhm. Und sie hat einen sehr interessanten Satz dazu gebracht, den ich wörtlich wiedergeben möchte, weil ich ihn mir aufgeschrieben habe. Sie hat gesagt, Olaf, wenn die Muskelkerle, die so etwas nehmen, wenigstens sich hin und wieder mal aufs Fahrrad setzen würden und spazieren gingen, hätten sie das Problem nicht.
Ja, okay.
Ja, okay. Also das war auch mal noch ganz klar für die Absicht haben sollten, haltet euch nicht für unbesiegbar, achtet auch mal in der Form, dass ihr Cardio macht auf eure Herzgesundheit. Ja. Und ein gutes, sie nannte das auch ein gutes Pumpsystem, ja, in dem Fall, was also nicht nur auch durch dieses Intervallpumpen im Training das kann, sondern auch das regelmäßig kann das gut. Sie sagt aber eben auch, da ist wieder die Problematik, dass Übertreiben auch zu einem sehr großen Herzmuskel führen kann, ja, auch eben unter Zuhilfenahme der Substanzen, und das Risiko von schweren Herzerkrankungen im Alter dann signifikant steigt. Und klare Botschaft von ihr, Finger weg. Ja, und wenn schon, dann untersuchen, aber sie sagt grundsätzlich Finger weg, weil selbst nochmal die Wiederholung von dem eben Gesagten, die Untersuchung wird das nicht vermeiden, ja, nee. Wenn ich dann nicht richtig reagiere.
Genau, die Untersuchung ja. schafft Klarheit, aber die kann ich ja dann auch ignorieren, ja. wenn mir das andere wichtiger ist. ja. Und dann bin ich da, wo ich vorher war. Ne? Ja, aber passt auch ganz gut, die Frage passt auch ganz gut zu unserem neuen Supplement natürlich, gell?
Ja.
Das man halt noch vorstellen, weil da gibt es ja auch einen Link dazu.
Ja, da biegen wir jetzt auch gleich rein, Holger. Da biegen wir jetzt gleich rein, weil wir haben noch so viele Fragen für heute, ja. Aber die letzte Frage, die will ich ans Ende unserer Aufnahme stellen, weil jetzt haben wir eigentlich wirklich den guten Übergang zu unserem neuen Produkt. Wenn ich kann, werde ich in der Zukunft, wenn wir neue HBN Supplements hier vorstellen, einen Tusch einspielen.
Oh ja.
Und den denken wir jetzt einfach und ich sag mal tatatata. Ja, Holger, what's new? Schieß los.
Tusch. Ja, wir haben ein super neues Produkt. Das ist eigentlich gar nicht neu. Das gibt's bei Body Coaches tatsächlich schon sehr lange. Das haben wir jetzt aber der Wichtigkeit halber in die HBN Supplements Linie rübergeholt. Und das ist Ubiquinol alias Coenzym Q10. Das ist eine systemische Substanz, die körpereigen gebildet wird, die wir über die Nahrung aufnehmen, die einen essentiellen Stellenwert in der Energiebereitstellung des Körpers hat und überall da im Körper, in Geweben und Organen vorkommt, wo Energie umgesetzt wird. Und das ist fast überall. Hauptsächlich im Herzmuskel tatsächlich. Und das nehmen Menschen oder davon können Menschen profitieren, die älter sind. Man weiß von Q10, dass die körpereigene Bildung und der insgesamt der Q10-Status im Alter schon ab dem 20. Lebensjahr zurückgeht. Und darum ist das ein klassisches Best-Ager-Supplement. Das nehmen Menschen, die verstärkt körperliche Belastung, sich selber körperliche Belastung aussetzen. Es gibt eine sehr gute Datenbasis für Sportler in Bezug auf reduzierte Muskelschäden, in Bezug auf Entzündungssteuerung, in Bezug auf auch das eben genannte schon mit diesem Doping, da komme ich gleich nachher nochmal dazu, tatsächliche Studien, die über Leistungswerte berichten. Das nehmen aber auch Menschen mit bereits bestehender Herzproblematik, da gibt es auch eine sehr gute Datenbasis dazu. Weil das ganz einfach die Herzfunktion in der Lage ist aufzupeppen. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man sagt. Aber da gibt es schon tatsächlich eine relativ gute Datenbasis dazu. Das Zeug hat einen blutzuckerregulierenden Effekt. Es gibt eine Meta-Analyse, die sagt, dass sich Q10 auf die Entzündungssteuerung des Menschen auswirken kann. Weil es Teil der Energiebereitstellung ist, können auch Menschen davon profitieren, die unter chronischer Müdigkeit leiden, wenn das etwas mit der ATP-Bereitstellung zu tun hat. Q10 kennen viele über Hauteigenschaften, also in Hautcremes und so weiter. Da ist es tatsächlich auch drin, weil es wirklich was bringt. Ist übrigens auch Teil von HBN Skincare damals schon gewesen und das nicht ohne Grund. Also das hat wirklich einen systemischen Nutzen. Problem bei der ganzen Geschichte ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir das eigentlich auch selber bilden. Und dass wir das eigentlich auch über die Nahrung aufnehmen. Aber man darf sich leider darauf nicht unbedingt verlassen. Wie gesagt, die körpereigene Synthese geht ab dem 20. Lebensjahr zurück. Wenn man einen Eiweißmangel hat und die Faktoren fehlen, die für die Eigenbildung benötigt werden, hat man ein Problem. Dann hat man in der Resorption, also in der Aufnahme von natürlichem Q10 aus Lebensmitteln, hat man ein Problem, wenn man eine gestörte Fettverdauung hat. Es gibt eine große Schwankungsbreite beim generellen Q10 Gehalt in Lebensmitteln. Wenn du bestimmte Medikamente dauerhaft verwendest, wie zum Beispiel Statine. Statine gelten als starke Coenzym Q10 Räuber. Da gibt es auch noch ein paar andere, die da reinfallen, aber Statine sind da ganz besonders. Also ist wirklich ein Must-Have-Produkt für Statinverwender, das Coenzym Q10. Und dann hast du erhöhte Stressbelastung, gilt als Q10-Räuber und. Also da muss man sich wirklich mal darüber informieren. Das ist eigentlich überhaupt nicht up to date in den Köpfen der Leute, dieses Q10. Und wenn dann nur über Hautcreme-Werbung, aber mit dem sollte man sich wirklich mal befassen. Für mich persönlich ist das ein Basic-Supplement. Ich zähle mich ja auch schon zur Kategorie Best Ager. Ich würde sagen, dass ich eine relative Stressbelastung habe.
Naja, aber gerade so.
Ja, ich würde sagen, dass ich auch sportlich aktiv bin und so weiter und so fort. Und darum falle ich da eigentlich voll rein in diese Kiste. Ein spannendes Produkt. Unbedingt mal damit befassen. Ich hatte damals 2017 schon einen Beitrag darüber geschrieben und den habe ich jetzt mal zum Release nochmal abgedatet mit den neuesten Studien und so weiter. Da kann man vielleicht irgendwie, Olaf, den Link irgendwie mit einblenden oder so von diesem Beitrag. Weiß ich nicht, ob du das machen kannst.
Den bauen wir unten mit rein in die Keynote, ja. Aber schon mal jetzt sagen, wo man den sonst findet, auf der Seite von Body Coaches.
Ganz genau, im Body Coaches Blog unter UbiKinol in der Suchleiste findet man diesen Beitrag. Und den auf jeden Fall mal reinlesen, sich mal ein eigenes Bild davon verschaffen und dann, wenn man sich da wiederfindet, auf jeden Fall dieses Produkt in seine Basissupplementierung mit aufnehmen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf die Geschichte mit Doping zurückkommend, ist auch ein Teil von diesem Beitrag. Es gibt tatsächlich eine Studie, die haben bei dopenden Sportlern 200 Milligramm Coenzym Q10 angewandt und haben festgestellt, dass sich die Auswirkungen dieser besagten linksventrikulären Hypertrophie damit abschwächen lassen. Also das wäre zumindest mal so ein kleiner Notnagel, den man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Man sollte trotzdem untersuchen, man sollte trotzdem Cardio machen und das alles. Aber für dopende Sportlerinnen und Sportler finde ich persönlich jetzt, dass Q10 auf jeden Fall auch so eine Sache ist, dass die sollte man nicht auslassen. Die sollte man auf jeden Fall mitverwenden. Na, eben wegen dieser stärkeren Belastung, sage ich jetzt mal, des Herzens. Ne?
Da hast du auch schon, wir haben schon Fragen zu diesem Produkt. Das ist ja das Interessante. Ja.
Ja.
Da hast du schon auch eine Frage beantwortet zu dem Produkt. Moment, ich guck mal bei mir weiter in meinen Unterlagen. Genau, also da war eine Frage dazu, macht das Produkt auch Sinn, wenn man sich ansonsten sehr gesund ernährt und sich bereits gut mit allen Mikronährstoffen abdeckt? Das hast du beantwortet, kann man klar sagen, ja. Und jetzt wichtige Frage, finde ich immer gut, wenn man so den Kontext mit anderen Produkten, auch von HBN von uns hat, beziehungsweise kann man es überdosieren oder auf jeden Fall zusätzlich nehmen, langfristig oder besser phasenweise?
Okay, also langfristig oder phasenweise ist klar. Für Coenzym ist Q10 ist wie gesagt eine körpereigene Substanz, eine Substanz, die essentiell in der Energiebereitstellung stattfindet und das findet dauerhaft täglich regelmäßig statt und darum ist das, wenn dann auch ein Supplement nicht, dass man nicht kurweise einnimmt, sondern wenn dann regelmäßig einnimmt. Das auf jeden Fall ganz klar. Überdosieren in dem Sinne kann man, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nichts darüber gelesen, was jetzt Risiken und so weiter angeht von einer Überdosierung, aber man muss ganz klar schon sagen, es ist auch jetzt nicht die günstigste Substanz und da wird man sich dann schon überlegen, ob man da jetzt eher zu viel davon nimmt, allein schon des Preises wegen. Also alles, was so im Bereich von 100 bis 300 Milligramm so liegt, das ist auf jeden Fall vernünftig und in der Range, denke ich mal, wird man jetzt auch liegen, selbst wenn man jetzt irgendwelche HBN-Supplements kombiniert. Ich gucke jetzt gerade mal parallel nach, weil ich es gar nicht auswendig weiß, was wir im HBN Skincare, wie viel wir da drin haben an Q10. Schauen wir gerade mal kurz rein. Da sind 50 Milligramm enthalten. Ne? Also das ist halt hautspezifisch. Da gibt's halt Daten, wo es sagt, mit 50 Milligramm kannst du für die Hauteigenschaften schon was verbessern. Aber für Herzeffekte und diese ganzen anderen Geschichten wären 50 jetzt zu wenig. Das heißt, da könnte man 200 Milligramm on top mono supplementieren, wäre dann bei 250 Milligramm und da immerhin immer noch in einer auf jeden Fall funktionellen Range drinne. Ne? Also das ist immer, ich versuche das tatsächlich immer immer ein kleines bisschen so abzustimmen, damit das auch in der Kombination mehrerer Produkte immer noch Sinn macht und auf jeden Fall immer noch Sicherheit gegeben ist.
Ja, gut, also da sehe ich auch, dass das ein sinnvolles Supplement ist, ganz hervorragend in die Reihe auch mit reinpasst. Und jetzt natürlich immer die Frage, was kostet es? Kann man es bestellen bereits?
Man kann es bestellen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, 9.1. ist unser Release-Tag. Man kann es ab sofort bestellen. Und es kostet normal, regulär 37,90, 90 Kapseln. Wenn man jetzt mal von 200 Milligramm, das ist so eine Standarddosierung, ausgeht, dann hat man 2 Kapseln pro Tag. Dann haben wir hier 45 Tagesdosierungen und das sind dann 84 Cent pro Tag, wenn man das jetzt regelmäßig anwenden möchte.
Mhm. Ja, das finde ich absolut passabel. Ja, absolut
passabel. Ja. Und natürlich für die Leute, die jetzt nicht so mit dem Budget sind. Ihr wisst ja inzwischen, dass es immer wieder mal Aktionen gibt, dass es Athleten mit entsprechenden Codes gibt, wo man immer noch ein bisschen was sparen kann, wenn man das auch regelmäßig kaufen möchte. Findet man, glaube ich, bei HBN Supplements immer irgendeinen Weg, irgendwie immer zu sparen. Und dann, wenn man das auch noch mit reinrechnet, dann ist es wirklich, wirklich in Ordnung. Ist auch vom Marktpreis her, da muss man aufpassen, Ubiquinol und Ubiquinon, das sind Unterschiede. Das kann man sich dann erlesen im Blogbeitrag, was da der Unterschied ist, muss man aufpassen. Ist auch vom Marktpreis her absolut wirklich, wirklich sehr, sehr fair kalkuliert.
Ja. Gut, dann machen wir mal hier auch weiter bei den HBN-Produkten, weil auch dazu ist eine Frage gekommen. Der Klassiker, Holger, immer neue Geschmacksrichtungen, ja. Wird ja immer wieder gefragt.
Ja.
Diesmal betrifft's Joint Care.
Ja.
Wird was kommen. Werden wir was Neues machen. Ich muss jetzt sagen, zu meiner großen Schande gestehen, als Brand Ambassador weiß ich nicht mal, wie viele Geschmacksrichtungen wir bei Joint Care haben, weil ich habe mich festgelegt auf Lemon. Ich nehme nichts anderes. Ich mag den Geschmack einfach. Wir haben, glaube ich, noch Whiteberry, gell?
Ja, genau. Ja. Also zurzeit gibt es 2. Wir sind damals beim Joint Care mit 2 Geschmacksrichtungen reingegangen. Und die Frage des neuen Aromas, die wurde mir ja schon von deiner Community abgenommen, Olaf. Mhm. Weißt du das gar nicht?
Nee, weiß ich gar nicht. Nee.
Es gibt die Michaela. Und die hat mir ja schon des Öfteren mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, dass es ganz toll wäre, wenn man Joint Care auch im Green Apple Aroma abbilden könnte. Und die Idee fand ich richtig gut und die Idee werden wir umsetzen. Und das wird schon in den nächsten, ich sage jetzt mal 6 bis 8 Wochen irgendwann passieren. Also wir haben das fest geplant. Es wird ein drittes Aroma beim Joint Care geben. Es wird wahrscheinlich, wenn es einigermaßen gut ist, wird es Green Apple sein. Also wie gesagt, wir müssen es geschmacklich jetzt einfach mal testen, ob uns das zusagt. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Damit kann ich die Frage auf jeden Fall mit einem klaren Ja beantworten. Das wird auf jeden Fall umgesetzt werden.
Finde ich gut.
Ja, ist wirklich eine Anregung aus der Community und da kann sich jeder gerne aufgerufen fühlen, mir da zu schreiben oder uns da zu schreiben. Wir sind für sowas wirklich immer offen, weil man hat ja selber auch nicht immer so genau die Ideen und weiß nicht immer, was die Leute so gerne haben wollen. Und darum sind wir für solche Einwürfe mehr als dankbar. Die sind uns nicht lästig, sondern die helfen uns weiter.
Ich kann das nur bestätigen, dass seit wir zusammenarbeiten auch immer das, was an Anregungen aufgenommen wird, dann auch umgesetzt wird. Ja. Und wenn das natürlich ein gewisses Interesse, Grundinteresse hat, so jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung gehabt, ne? Das kann
ja,
ich nur
ja,
so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, das kann ich nur so bestätigen.
Ja. Ja. Also nicht jede Idee kann man logischerweise umsetzen, aber über jede Idee wird sich zumindest ein Gedanken drüber gemacht und es gibt auf jeden Fall eine Rückmeldung, wie und ob und warum nicht, warum und so weiter und so fort. Also da sind wir wirklich sehr offen.
Ja, wir tauschen uns ja auch in der WhatsApp-Gruppe der HBN-Repräsentanten da auch aus regelmäßig.
Ja.
Und da geht es jetzt wirklich nicht nur danach, was wir wollen, sondern auch, was die jeweilige Community von demjenigen will. Ja. Und ja. Ich denke, natürlich sind immer, das muss ich jetzt mal so aus meiner Sichtweise sagen, mehr Geschmacksrichtungen immer schön, weil dann jeder was findet. Aber man darf eben auch eines nicht vergessen, dass zu viel Geschmacksrichtung bei dem einen oder anderen Produkt ist auch einfach überdimensioniert teuer machen. Ja,
ja, das stimmt. Und ja, man muss halt auch wissen, dass das weiß wahrscheinlich so keiner, aber man muss halt schon wirklich wissen, dass man mit jeder exotischen Geschmacksrichtung halt wirklich nur immer einen Bruchteil des Interesses abbildet und dass nach wie vor Schoko und Vanille, ich sage jetzt mal, mindestens 50% oder 60% von allen Bestellungen abdeckt. Und wenn man jetzt 20 Geschmacksrichtungen hat, dann bestellen 50% oder 60% von diesen ganzen Bestellungen trotzdem Schoko und Vanille, auch wenn man 20 Aromen hat. Also das ist halt, das ist halt so eine Sache, ne? Und das muss man halt einfach, das weiß so keiner, aber das kann man ja auch gerne mal so sagen, dass das einfach sich durchzieht, egal bei welchem Produkt. Gibt es halt einfach diese Standardgeschmäcker, die werden den Leuten nicht lästig, die können die immer trinken, die trinken die gerne und das auch über Jahre und alles andere, ja, ist nice to have, ist toll, wenn man ganz, ganz viele hat, aber wird halt dann vielleicht nur einmal bestellt und dann wieder ein anderes Mal, aber auf Schoko und Vanille greifen die Leute halt am allermeisten dann doch wieder zurück.
Mhm. Ja. Ja, ist halt auch einfach das Gängige, was diese Proteingeschichten da auch angeht.
Ja, genau.
Ja, weitere spannende Frage, weg von den Supplements, aber die war auch noch ganz oben, weil sie so oder in ähnlicher Form bereits auch mehrfach gestellt wurde. Und wir möchten uns doch mal bitte mit Mythen und Nonsens im Zusammenhang mit Training, Ernährung und Bodybuilding auseinandersetzen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Wenn wir die aufzählen wollen würden, da würden wir gar nicht fertig werden. Ich beginne mal exemplarisch hier mit einem Mythos, der sich nach meiner Auffassung völlig unbegründet noch immer hartnäckig hält. Man kann nicht mehr als 30 Gramm Eiweiß mit einmal aufnehmen.
Mhm. Ja.
Weiß ich, wer das mal gesagt hat, ne?
Ja. Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon, das habe ich sogar bei YouTube, glaube ich, mal erklärt und wie auch immer, ne, aber das, ja. Was sagst du dazu? Also ich versuche das immer pragmatisch den Leuten zu vermitteln, indem ich sage, wie viel Gramm Fleisch isst du pro Portion? 200 Gramm oder wie? Und dann guck mal, wie hoch dann dein Eiweißgehalt ist. Und der ist mit Sicherheit dann bei 200 Gramm über 30 Gramm. Und dann kannst du fragen, ob man damit irgendwelche Verdauungsstörungen verbindet, irgendwie was bemerkt, dass mit das Eiweiß nicht verdaut wird, sondern hinten über im Dickdarm über Gase dann abgeht oder ob man da irgendwas merkt oder ob das bekömmlich ist. Und in dem Moment hat sich das dann eigentlich schon zumindest für das Fleisch erledigt. Keine Ahnung. Also da könnte ich eine Abhandlung über 2000 Zeichen schreiben, warum das eigentlich Quatsch ist, so eine Aussage, ne?
Ja, also ich halte sie auch für Quatsch. Genau dasselbe Beispiel wie du hätte ich auch gebracht. Aufnahme und Verwertung ist sowieso auch in erster Linie mal von der individuellen Konditionierung abhängig. Und da würde sich dann für mich die Frage eben noch stellen, wenn man das so formuliert, auf was für eine Eiweißquelle spezifiziere ich das? Ja, warum sollten es ausgerechnet nur 30 Gramm sein oder nicht 32 oder 34,3? Das ist genauso wie dieser Käse mit dem anabolen Fenster, was wir mal in den 2000ern hatten. Mhm. Ja,
ja, wobei also eine Sache ist in diesem Zusammenhang schon wichtig. Verwertung sehe ich eigentlich in der Verdauung. Also sehe ich in der Verdauung, sehe ich in der Resorption. Wenn es aber dann resorbiert ist, da gibt es dann natürlich schon eine Obergrenze beim Thema Sinnhaftigkeit. Weil was wir bei Protein/Aminosäure natürlich schon haben, ist das Thema Oxidation. Oxidation ist bei Protein per se etwas Schlechtes. Das bedeutet im Klartext, du hast schon einen bestimmten Schwellenwert einer Proteinverabreichung, bis zu der man sagt, dass der Proteinstoffwechsel davon positiv beeinflusst wird. Und dann hast du aber schon eine Grenze. Wenn du die überschreitest, dann wird der Rest, das kann man nachweisen, da gibt es Studien, dann wird der Rest oxidiert. Das hängt natürlich auch wieder, was du gesagt hast, davon ab, was für ein Protein verwende ich, wie schnell oder langsam ist die Verdaulichkeit, wie stark oder schwach beeinflusst das direkt den Blutaminosäurespiegel und so weiter und so fort. Aber vielleicht begründet sich diese 30 Gramm auch ein bisschen darüber, weil es ja auch Studien gibt, wo man sagt, bei jüngeren Personen ist so 30 Gramm, die in 30 Gramm enthaltene Menge an essentiellen Aminosäuren so das Optimum, um die Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Vielleicht kommt der 30 Gramm Mythos daher. Also ich will jetzt...
Das wäre aber viel zu kompliziert.
Das wäre viel zu kompliziert, aber da könnte ich mir das jetzt in der Theorie vielleicht zumindest noch herleiten. Ja? Mhm. Also Resorption, Verdauung und so weiter, ich kann auf jeden Fall mehr als 30 Gramm Protein aufnehmen und das wird auch alles einmal frei verdaut und das wird auch resorbiert. Bedeutet aber jetzt nicht, dass ich Vorteile davon habe, mir jetzt einen 80 Gramm Whey Shake zu machen und den auf einmal zu trinken. Das ist auf jeden Fall definitiv zu viel unter Aspekten der Protein- oder der Aminosäureoxidation, die dann auf jeden Fall vermehrt stattfindet und die für meinen Körper eher eine Belastung ist, als ein Benefit ist. Also das muss man schon sagen.
Okay, gut. Also das ist, denke ich, haben wir auch mal als Mythos jetzt zerbröselt. Holger, komm, hau du mal einen raus, bitte, in Sachen Training, Ernährung. Ein Mythos, der dir einfällt, der sich hartnäckig hält. Oder Nonsens, den gibt's ja auch. Ne? Also ich habe eine ganze Reihe. Ich habe mir das nämlich mal aus meiner Tätigkeit als Moderator im Bodybuilding-Forum ausgedruckt.
Ach so, ja. Also mich... Du hast mich erwischst du da natürlich jetzt kalt, weil ich bin nicht darauf vorbereitet, aber ich sagte jetzt mal einen, der bei mir ganz gängig ist, der vielleicht jetzt nicht so ganz allgemein und Mainstream ist, aber ich habe mich ja erst vor kurzem mit dem Thema essentielle Aminosäuren befasst und mit der Frage, ist Histidin essentiell oder nicht? Mhm. Da gibt es ja diverse YouTube-Clips und so weiter und so fort, die sich momentan mit ERA-Ergänzungen befassen und der Tatsache, dass alle ERA-Ergänzungen, die kein Histidin enthalten, per se Schrott sind, weil die eine essentielle Aminosäure, nämlich Histidin, nicht enthalten. Histidin hat ja von der WHO einen Status als essentielle Aminosäure bekommen, von anderen Institutionen wiederum nicht. Und da wird breit drüber diskutiert. Und da besteht momentan schon zumindest bei den Leuten, die sich ein bisschen stärker damit befassen, so eine kleine Diskrepanz. Und diesen Mythos habe ich erst letztlich eben auch im Blog von Body Coaches einmal aufgearbeitet, habe ich mal mit Histidin befasst. Und was kann man in zwei Sätzen dazu sagen, dass dieses Histidin noch einen unklaren essentiellen Status hat und selbst wenn sie irgendwann zweifelsfrei als essentiell tituliert wird, dann ist es immer noch so, dass es eine Ausnahmestellung hat, weil Histidin anders als andere essentielle Aminosäuren im Körper einen gewissen Pool hat, aus dem man sich bedienen kann, wenn man kein Histidin mehr zuführt. Das Ganze findet über Carnosin statt. Und was die Kernaussage ist, dass man mit einer normalen Proteinaufnahme, die man jetzt neben einer ERA-Ergänzung verwendet, dass man da auf jeden Fall ausreichend Histidin zu sich nimmt und das Histidin dann in diesem ERA-Produkt faktisch keinen essentiellen Stellenwert hat, weil dieser Pool ganz einfach immer wieder nachgefüllt und aufgefüllt wird und der würde auch bei völlig histidinfreier Ernährung über einen Bereich von ungefähr 2 Monaten ausreichen, um das Ganze noch zu überbrücken. Das sagt aber natürlich dieses YouTube-Video von den halbwissenden Jungs, sagt das natürlich nicht. Die posten dann oder machen dann den Screenshot von der WHO mit rein und sagen, hier guckt mal, das ist doch essentiell und das muss doch deswegen in den ERA-Produkten mit drin sein. Und das ist natürlich eine absolute oberflächliche Betrachtung eine Halbwahrheit und überhaupt nicht ins Detail reingeschaut. Und auch weil wir ja auch eine IAA-Matrix ohne Histidin haben, ist das vielleicht schon ganz wichtig, auch für alle HBN-Anhänger wichtig zu wissen, dass man da definitiv überhaupt nichts zu befürchten hat und dass das Histidin ja in dem Sinne jetzt für diese Proteinstoffwechselgeschichte keinen essentiellen Charakter in dem Sinne hat. Es sei denn, man hört heute komplett auf, Protein zu essen und zieht das über 2 Monate durch, dann müsste man sich nach 2 Monaten irgendwann mal Gedanken machen, ob man vielleicht jetzt in einen Histidinmangel reinfällt. Also ist nicht ganz einfach das Thema, aber hat mit Sicherheit schon, ich sage jetzt mal, vielleicht die Hälfte von allen Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal gehört und darum vielleicht ganz gut, da nochmal darauf hinzuweisen.
Also denke, dass es in dem Kontext auch eine ganz, ganz interessante Fragestellung ist. Und aber es ist tatsächlich auch so, dass man offensichtlich sich auch bei den Jungs, die das da mal in ihrem tollen YouTube-Video gemacht haben, immerhin Gedanken macht darüber. Ja.
Ja.
Das ist schon mal ehrenwert. Ich bringe mal noch einen Mythos heute. Wir können diese Rubrik ja wirklich, denke ich, sehr, sehr lange fortsetzen und immer mal wieder mit reinnehmen.
Da gibt's ganz viele. Wie gesagt, ich konnte jetzt nur mich nicht irgendwie vorbereiten. Ansonsten würden mir da auch ganz, ganz viele einfallen, die wesentlich mehr Mainstream sind, wie jetzt Histidin, ne?
Aber ich finde, das passt halt auch zum Thema, ne?
Ja,
vorher auch mit dem Eiweiß.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Ich nehme jetzt mal einen Trainingsmythos raus, weil ich den auch so geil finde. Ja, du kannst nur mit Kniebeugen starke, kräftige, große Beine aufbauen.
Mhm, auch gut.
Ja, finde ich auch gut. Will ich mal beantworten. Kniebeugen sind nur ein Weg. Ja, sie sind eine schöne Übung. Ich würde die Kniebeuge durchaus auch als eine der Mütter aller Fitnessübungen bezeichnen im Freihandeltraining. Aber um große, starke, schwere Beine im Sinne, wenn ich jetzt kein Powerlifting oder Kraft-3-Kampf mache, ist das ja nochmal was anderes. Ja, da geht es ja um die Disziplin an sich. Aber wenn es um den Aufbau von großen, starken, kräftigen, optisch guten Beinen geht, ist die Kniebeuge nicht allein das Einzige, was funktioniert. Es ist gerade bei so einer komplexen und großen Muskelgruppe wie den Beinen, die nun mal die größte Muskelgruppe im menschlichen Körper darstellt, die Vielzahl von Übungen, die ich hier mit reinnehme und da speziell die Kombination aus Verbundübungen und Isolationsübungen. Mhm. Die werden sich entsprechend auf die Optik auch auswirken. Und hierzu gehört für mich genauso wie beispielsweise die Hackenschmidt-Kniebeugen, also eine Kniebeuge-Version, genauso dazu wie die Beinpresse, 90 oder 45 Grad oder tatsächlich auch die wirklich sehr, sehr gute vertikale Version, ne, die wir ja auch kennen, Holger, ne,
ja.
die auch gut ist. Aber genauso gehören dort rein Strecker, Beuger. Es gehören die Romanian Deadlifts mit rein. Also das Trainieren der Beine von vorne, von hinten, aus allen Winkeln. Und das kann eine Kniebeuge allein gar nicht bewerkstelligen. Ja, sie wird dich stark machen. Sie wird den Körperkern stabilisieren. Sie wird Power bringen. Aber das können die anderen Übungen auch. Und zum Beispiel gibt es Menschen, für die die Kniebeuge aufgrund ihrer Anatomie oder vielleicht auch akuten Beschwerden und Schmerzvorfällen einfach nicht geeignet ist. Manchmal funktioniert es auch einfach nicht aufgrund mangelnder Hüftflexibilität oder auch der Tatsache, dass man kein schweres Gewicht so ohne weiteres auf den Rücken nehmen kann, denn ein gewisses Gewicht in Form von Widerstand braucht es dann eben halt auch einfach, bei der Kniebeuge.
Ja.
Da ist sie eben auch schlichtenergreifend nicht geeignet. Ich habe mindestens ebenso viele erlebt, die gute Beine aufgebaut haben, mit und ohne Kniebeuge, und die mit Kniebeugen aufgebaut haben, haben das nicht als einziges gemacht. Und jetzt nehmen wir mal mich, Holger. Meine Beine sind bestimmt nicht schlechteste. Ich habe früher viel gebeugt. Jetzt kann ich das nicht mehr mit dem Rücken seit fast 8 Jahren nicht. Und trotzdem halten sich die Beine. Also irgendwas muss ja da auch mit anderen Übungen funktionieren, oder? Wie siehst du es?
Definitiv. ganz klar. Also ich sehe die Kniebeuge halt schon definitiv schon als wertvoll im Gesamtkontext zu anderen Übungen. Aber was ich halt auch bei der Kniebeuge sagen muss, und was auch ganz wichtig ist, ist, dass ich, glaube ich, also zum einen jetzt aus meinem Verständnis her sehr wenige Menschen kenne, die eine wirklich gute Kniebeuge beugen können. Und auf der anderen Seite, ich glaube, in meinen 27 Jahren, in denen ich jetzt aktiv bin, auch schon mindestens 27 verschiedene Versionen gehört habe, wie denn eine optimale Kniebeuge aussehen soll. Da gibt es ja ganze Bücher. Da gibt es, wenn ich jetzt mein allererstes Skript von der BSA-Akademie raushole, von vor 20 Jahren, da steht eine Version drin. Dann gibt es Buch 1 von dem Autor, Buch 2 von dem Autor, Buch 3 von dem Autor und jeder beschreibt die optimale Kniebeuge anders. Du kennst es ja, Kniescheiben, wie weit vor, wie weit hinter, wie weit runter. Also man ist sich da überhaupt nicht einig, wie jetzt die optimale Kniebeuge aussehen soll, glaube ich, obwohl ich jetzt bei Trainingswissenschaft nicht der Beste bin, aber wie gesagt, ich habe es halt schon in so unterschiedlichen Ausführungen über die Jahre gelesen und das macht es halt auch schwierig. Und was ich damit sagen möchte ist, Kniebeuge ja, aber bei der Kniebeuge wirklich darauf aufpassen, dass man dieses Gewicht, das man sich da drauf packt, dass man das wirklich im Griff hat. Ich bin selbst ich habe das selbst in meinen jungen Jahren selbst übertrieben und bei mir ist tatsächlich die Kniebeuge mit einem zu hohen Gewicht für meinen Körper, für meine Kraft dafür verantwortlich, dass ich im LWS-Bereich schon einen Bandscheibenvorfall habe. Das ist akut beim Kniebeugen passiert, bei zu viel Gewicht und darum ist es mir ein ganz besonders großes Anliegen, dass allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch nicht erlebt haben, dass denen das auch in der Zukunft nicht passiert. Also macht die Kniebeuge, aber passt auf, überschätzt euch da nicht, macht das sauber, lasst euch helfen und nutzt das nicht für die absoluten Höchstleistungen, wenn ihr jetzt keine Kraft-Dreikämpfer seid, sondern macht das wirklich mit Bedacht. Damit kann man sich die Lendenwirbelsäule schießen, wenn man es damit übertreibt oder das falsch macht. Und mit Sicherheit auch die Knie und was auch immer. Aber weil das Gewicht nun einfach mal auf der Wirbelsäule aufliegt, ist die Lendenwirbelsäule da halt schon auf jeden Fall definitiv ein Thema. Das sage ich nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es am eigenen Leib erfahren habe.
Tito, bei mir genauso. 2 Bandscheibenvorfälle, einer operiert.
Ja.
Bei mir ging es nicht akut, sondern über eine stete Abnutzung. Ja, und dann ist bei einer anderen Übung eine Bandscheibe einfach geplatzt. Ja, geplatzt.
Vielleicht kann man der Kniebeuge gar nicht die Schuld geben, Olaf. Vielleicht haben wir es eigentlich einfach falsch gemacht, aber nochmal.
Sicher,
Wie ist es denn richtig, ne? Also, wie ist es denn richtig? Das ist einfach die Sache, was ich sage. Es gibt ja so viele unterschiedliche Meinungen, wie es denn wirklich richtig ist. Und auf keine kann man sich so richtig verlassen, weil man es übermorgen wieder anders liest. Und das macht es halt wirklich gerade bei der Kniebeuge sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja. Und ich muss eben auch sagen, wenn man beispielsweise Powerbuilding oder Powerlifting Training macht, orientiert man sich ja immer an den ultraschweren Gewichten, bei dieser niedrigen Anzahl an Reps bei Powerliftern.
Ja.
Da muss man auch mal sehen, dass deren Körper dafür ausgebildet sind, die dafür auch ganz anders arbeiten. Die sind auch schwerer, größere Umfänge haben, ja. Viele Powerlifter sind natürlich nicht umsonst im Körperkernbereich auch etwas beleibter. Das hat schon seinen Grund, warum das so ist.
Ja.
Und dann kommt noch hinzu, dass die Assistenzübungen machen, von denen wir nicht mal träumen, ja? Und sich auch keiner damit beschäftigt. Und das heißt dann immer nur Kniebeuge und schwere Kniebeuge und richtig ran. Und weil du es gerade gesagt hast, Ausführung zur Kniebeuge, mal ein Beispiel, nicht nur vom BSA-Ordner, den ich ja auch kenne, ja? Also genauso lange wie du. Ja? Aber allein Mark Riptoe widmet der Kniebeuge der richtigen Technik. Da redet er noch nicht über das Programming, ja, und über den Einsatz, ja, nur der richtigen Beugetechnik. 127 Seiten in seinem Buch Starting Strength.
Ja, ja, guck mal.
Und so machen das viele, ja.
Ja.
Ja, und wenn man mal guckt, ich empfehle da mal das Buch auch eines häufigeren Gastes von uns, Markus Beuter, sein Buch Powerlifting 2.0, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Der Markus, der sagt eben auch ganz viel, wenn er auf Wendler und Poloquin und den bulgarischen Gewichthebertrainer eingeht, wo er die Kniebeuge ein sehr zentrales Thema sind. Ja, Avajiev, jetzt habe ich ihn wieder. Avajiev, der Erfolgstrainer der Olympioniken aus Bulgarien. Das darf man. Er sagt das auch ganz klar und beschreibt es im Buch, das darf man jetzt nicht auf sich eins zu eins runterbrechen, weil erstens andere Bedingungen, zweitens absolute Top-Top-Top-Genetik. Ich erkläre das gleich an einem Beispiel, okay? Ja, ich erkläre es gleich mal an einem Beispiel, wie diese Top-Genetik nochmal rausgefiltert wird. Und der Einsatz von anabolen Steroiden. Und deswegen muss man auch viele Dinge aus Trainingsplänen, Trainingssystemen, Gewichte, Übungsausführungen für sich mal sacken lassen, ja, und auf Natural runterbrechen. Ich möchte da ein Beispiel bringen. Aber Gief, der erfolgreichste olympische Gewichthebertrainer aller Zeiten aus Bulgarien, hat ein bestimmtes System entwickelt, was dann auch später als Metcalf und bei Wendler Einzug in das Football-Training und Powerlifting-Training gehalten hat. Auch in Westside Babel wurde es so übernommen. Der hat dieses System konzipiert, was später als Quad Every Day in die Bücher reingegangen ist, in die Trainingsprogramme. Squat Every Day, jeden Tag squatten. Was macht der Normale? Der squattet jeden Tag 4, 5, 6 Sätze. Eigentlich war damit aber was ganz anderes gemeint. Es sollte eine Übungsausführung aus dem gesamten Spektrum der Kniebeugen, des Squattens, an jedem Tag gemacht werden, um den Körper auf sehr schwere Gewichte vorzubereiten, mit maximal 2 Arbeitssätzen. Und auch da galt, das haben nur die besten Leute bei ihm durchgehalten. Und die besten waren und das nur durchgehalten haben, es ging nur ums Durchhalten. Da ist nicht, sollte nichts kaputt gehen, da sollte nichts zerbrochen sein. Sie hatten noch die Motivation, die sind erst in den Olympiakader gekommen. Ja, also bitte diese Dinge, die da so auch immer kolportiert werden, auch von der Höhe der Gewichte, nicht eins zu eins auf sich runterbrechen. Es gibt Leute, die schaffen mit 75, 80 Kilo in der Beuge oder mit 135 in der Beinpresse mehr an Muskelaufbau, als es andere mit 180 irgendwie hingekrüppelt zurechtkriegen.
Ja,
Ja.
genau. Ja,
Ja.
absolut, absolut.
Ja. Da ist das Kreuzheben wieder eine andere Geschichte. Ja, das sehe ich dort in einem anderen Kontext. Also, das ist so ein Mythos, der sich völlig zu Unrecht hält. Komplexe Trainingspläne widerlegen das eigentlich auch. Ne? Hinzu kommt noch was anderes, was wir aber nicht vergessen wollen. Wir kommen noch aus einer Zeit, als die Kniebeuge als die Grundübung für die Beine galt, Holger.
Absolut,
Ne? Ja.
absolut, ja.
So, und dieses einseitige Training hat nämlich auch dafür gesorgt. So, unsere Zeit, Holger, erzähl mir doch bitte mal, wer hat da was erzählt von Mobility, Flexi, wer hat was erzählt von denen vorm Training? Wie weit ist man da gegangen mit Aufwärmsätzen? Mein Aufwärmsatz begann mit 80 Kilo. Ja.
Ja, ganz genau richtig.
Ja.
Ja, es ist so, es ist wirklich so, ja.
Ja, und da ist die Trainingswissenschaft schon deutlich weiter. Also, da auch im Sinne der Gesunderhaltung, sage ich, den Mythos, diesen Nonsens mal ganz, ganz schnell vergessen. Ja. Ja, wir sind jetzt auf der Zielgeraden schon. Wir werden unseren Ausblick auf die Wettkampfsaison auf den Februar verschieben müssen, Holger.
Ist ja
Das
noch
macht
Zeit
aber,
dann.
ja, da ist auch noch Zeit und die Athleten stehen ja jetzt auch gerade mal erst am Diätbeginn. Für den einen oder anderen fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, aber das ist halt so. Ja,
Ja,
das ist
genau.
halt so. Ja. Holger, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder Zeit hattest und Rede und Antwort gestanden bist. Und ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit für die nächsten Wochen und viel Erfolg in der Arbeit.
Sehr gerne, hat wieder sehr, sehr Spaß gemacht, Olaf, mit dir wie immer. Ja, ich denke mal, wir werden wieder Feedback bekommen und freue mich da schon drauf und auch auf unsere nächste Aufnahme dann für den kommenden Monat. Und ich wünsche euch allen alles Gute und bleibt mir gesund.
So werden wir das tun. Und denkt bitte daran, wenn euch die Episode gefallen hat, liked uns, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Gerne auch wieder zu diesem Q&A, den wir hier durchgehend im Podcast veranstalten. Fragen da lassen, konstruktive Kritik und unmittelbare Nachfragen sehr gerne wieder an den Holger über Instagram oder auch an mich über Instagram. Ihr könnt dann auch hier gerne personal-trainer@gmx.eu als E-Mail nutzen. Ich leite Fragen direkt an den Holger weiter und auch gerne mir über WhatsApp schreiben oder Sprachnachricht schicken. 0173 7739 2230. Und bitte beachtet die Keynote. In der Keynote findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop mit dem Code STY, alles groß 15, aber den findet ihr nochmal gelistet, könnt ihr im Shop 15% sparen und unser Wettkampfteam unterstützen. Und achtet auch auf die Notizen, dort wird unsere Marion nochmal das Board, was der Holger angesprochen hat, verlinken aus Body Coaches zum aktuellen neuen Produkt, wo es primär um Q10 für die Best Ager geht, Ubiquinol. Und ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, euer Olaf.